Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 66. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. Am Mikrofon für FreeFM in den kommenden 60 Minuten ist Rainer Markus Walter und heute haben wir einen Mann im Studio, der in große Fußstapfen treten musste, als er im vergangenen Jahr nach Ulm gekommen ist. Tatsächlich hat sein Vorgänger Roberto Scafferti das Ballett in Ulm zu einer davor nicht dagewesenen Blüte gebracht und dann, als er ging, auch noch seine komplette Truppe mitgenommen. Ein leeres Haus ist natürlich auch eine wunderbare Voraussetzung für eine grundsätzliche Neueinrichtung und die hat der Neue nun auch gemeistert. Die Rede ist natürlich von Rainer Feistel, dem amtierenden Direktor des Tanztheaters in Ulm, dem es tatsächlich in kürzester Zeit gelungen ist, den Faden der erfolgreichen Sparte wieder aufzunehmen. Mit Charme, Energie und einer guten Portion sächsischer Lockerheit gelingt es ihm, immer wieder die Herzen des Publikums zu gewinnen. Wir möchten heute ein wenig einen Einblick gewinnen in seine Arbeit als Direktor des Tanztheaters, wie immer aber auch natürlich auch einen großen Blick zurückschweifen lassen zu den Anfängen und sind natürlich gespannt zu erfahren, ob er sich denn in Ulm auch wohlfühlt und wo er am liebsten seine Zeit verbringt. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, Herr Rainer Feistel.
Grüß dich. Ja, einen schönen Nachmittag und bewegte Grüße in das Land, ins Ländle, sagt man hier.
Ins Ländle, genau. Super, Rainer. Wie viel Zeit verbringst du täglich eigentlich damit, deinen Körper zu dehnen und strecken? Das musst du doch sicher ganz kontinuierlich tun, ähnlich wie auch ein Leistungssportler das tun muss.
Absolut. Oder? Also der Beruf verlangt einfach, dass man immer wieder eine große Bereitschaft hat. Also mentale Bereitschaft und natürlich die körperliche Bereitschaft. Und das geht eigentlich immer. Also es hat nicht wirklich das Ende. Es gibt kein Ende, sondern es gibt dann eine Pause, die durchaus ja auch wichtig ist. Auch für den Körper eine Pause und auch für den Geist eine Pause. Aber letztendlich ist das ein Job, ein Beruf, der dich immer fordert und der dich immer verlangt und der die gesamte Energie braucht. Sonst kannst du das nicht machen.
Ja, und du musst natürlich da einfach auch immer in Bewegung bleiben. Treibst du dann neben dem Tanzen auch noch irgendeinen Sport?
Gute Frage. Also, schade, dass man das nicht sehen kann, weil ich lache. Nein, es ist also wirklich so, dass ich all die Zeit, die ich habe, wirklich da hinein investiere und es gibt auch nur diesen Weg, so zu gehen in diese Intensität und in dieser Hingabe zu dieser ganzen Geschichte. Also nichts mit Sport, sondern wirklich bewegen, selber auch in dieser Fitness bleiben. Natürlich sind die Tänzer, meine Tänzer, sind dort also Lichtjahre voraus vor dem, was ich da kann. Das ist aber auch gar nicht nötig, dass ich das noch so gut kann. Es geht ja um Impulse zu setzen, um eine Struktur herzustellen, die dann die Tänzer übernehmen und in eine Kategorie ziehen und tun, wie ich sie schon lange gar nicht mehr kann.
Okay, aber du hast keine bleibenden Schäden bisher abbekommen oder so, also körperlicher Natur.
Diese Frage beantworte ich nicht.
Okay, gut. Was ist sonst dein liebster Ausgleich zum Tanzen? Da muss ja irgendwas anderes muss ja.
Nein, es ist schon so und da übertreibe ich nicht. Es ist gerade vor allem dieses erste Dreivierteljahr, diese Zeit für Ulm hat schon komplett die gesamte Zeit aufgebraucht. Da gibt's nichts nebenbei. Also das ist schon so. Da ist natürlich der Moment auch, dass ich gucke, was meine Kollegen machen an anderen Orten und da gibt's natürlich auch noch den großen Moment, was machen meine Kollegen im Haus? Was macht die Oper? Was macht das Schauspiel? Wie entwickelt sich überhaupt das ganze Theater hier? Sich dort Impulse zu holen, ist schon die andere Seite. Also sich einfach die Premieren von anderen Kollegen anzugucken. Wir sind jetzt kurz vor der nächsten Opernpremiere. Ich bin sehr neugierig darauf. Und ja, so, also das grenzt sich schon scheinbar sehr ein. Und es wird sicherlich auch eine andere Zeit geben. Aber im Moment ist es so, dass, und du hast es ja auch in der Anmoderation gesagt, dass ich mit dem Roberto, den ich sehr schätze und sehr verehre, wir kennen uns auch, dass ich da schon durchaus nicht ein schweres Erbe, ein schönes Erbe übernommen habe. Ja, insofern, genau. Dass die Ulmer sehr, sehr neugierig waren, auch traurig waren, dass Roberto weggegangen ist und sehr neugierig waren, was da jetzt als nächstes passiert. Und ich natürlich diese Erwartungshaltung gerne erfüllen wollte. Insofern, dass ich gesagt habe, jawohl, wir machen was, aber wir machen das anders und wir machen das in meinem Stil, in unserem neuen Stil. Und das hat durchaus erstmal viel Energie und Kraft und aber auch Freude natürlich, dass es, wenn es gelingt, ist es ja eine schöne Sache genommen. Insofern stellt sich die Frage erstmal nicht, aber wir freuen uns auf den Sommer, wenn da einfach auch erstmal Sonne kommt und Strand kommt und Meer kommt und all diese Dinge.
Das Ulmer Zelt steht auch bald an. Ne?
Ja, genau.
Ja, bei uns im Studio ist heute der in der Theaterplattform der Direktor des Ulmer Tanztheaters, Rainer Feistel, und mit ihm werden wir auch gleich nach dem ersten Song heute über den Anfang seines Weges reden. Die allmonatliche Theaterplattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast im Studio ist Rainer Feistel, Direktor des Tanztheaters am Theater Ulm. Natürlich interessiert uns wie immer die Geschichte hinter der Person, sprich der Weg zu dem, wo sie heute stehen und wie es überhaupt dazu kam. Rainer, du hast in Leipzig studiert und danach in Dresden gearbeitet und schließlich auch noch an der Landesbühne Sachsen gewirkt, habe ich gelesen. Jetzt gehe ich doch mal fast davon aus, dass du auch im Osten Deutschlands geboren bist. Wo bist du denn geboren?
Ja, genau. Also ich habe schon durchaus, kann man sagen, einen langen Weg hinter mir. Ich habe aber, dass noch ein schöner langer vor mir ist. Also ich bin in Altenburg geboren und das Altenburg ist ein Städtle, sagt mal, ne? Städtle. Wo sich die immer ein bisschen gestritten haben. Man hat es zu Sachsen gehört und man hat es zu Thüringen gehört. Auf alle Fälle ist es eine sehr schöne Stadt, eine sehr schöne mittelalterliche Stadt. Ein bisschen vergleichbar mit Ulm. Natürlich, jetzt bin ich Lokalpatriot und sage, Ulm ist schöner.
Nein, da musst du nicht sagen. Es ist also auch eine historische Stadt. Ich habe tatsächlich den Namen jetzt noch gar nie gehört. Ja. Wie groß ist die?
Ja, also warte, was haben wir? So 47.000 Einwohner und ein bisschen weniger sicherlich, aber mit einer richtigen Burg. Und das Besondere an Altenburg. Und das Besondere in Altenburg ist, das ist die Skatstadt. Dort sitzt auch das Skatgericht. Also dort kommen die Skatkarten her. Dort wurden die gedruckt.
Okay,
und dort sitzt das Gericht. Jetzt. Und da gibt es auch richtige Ausscheide. Und da gibt es richtig, also die haben richtig zu tun. Das ist richtig etabliert dort.
Okay. Ne? Jetzt, wo du sagst, stimmt, da habe ich in dem Zusammenhang, hat man das schon mal gehört. Skat-Karten. Ich bin jetzt zwar kein Skatspieler, aber man kennt den Namen irgendwie.
Gibt auch ein Museum und so. Also das ist dort sehr, da kommt es her, das sind die Wurzeln dort ein bisschen.
Das ist quasi das Aushängeschild der Stadt.
Halt. Absolut.
Ja. Da bist du aufgewachsen?
Da bin ich aufgewachsen.
Rumgestromert. In der Deutschen Demokratischen Republik.
Ja,
Kindergrippe nehme ich an und später Schule.
Ja.
Warst du ein musisch interessiertes Kind aus einem musisch interessierten Elternhaus?
Nein, überhaupt nicht. Nee. Ist genau das Gegenteil. Ich komme also in einer richtigen Großfamilie. Ich habe noch 5 Geschwister. Also einer richtigen mit vielen Leuten. Und meine Mutter war immer ein bisschen besorgt, wenn wir dann so einen ganzen Nachmittag auf der Straße irgendwie rumlungern oder rumspielen. Und sie hat immer geguckt, dass wir irgendwie verteilt werden. Ne?
Dass sie nicht mit den Schmuddelkindern spielt.
Ja. Aber es war damals eben auch noch, das ist ja auch wieder eine Geschichte hinter der Geschichte, das war eben auch früher ganz anders, dass Kinder sich eben zusammengetan haben und in Städte erobert haben. Das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Aber sie war sehr besorgt und hat gedacht, was mache ich mit dem kleinen Rainer? Und da gab es eine Tanzschule Schaller, die gibt es immer noch. Ja, die hat auch eine richtig alte Geschichte. Das war also der Hoftanzmeister auch irgendwann mal. So, und das hat sich also immer weiterentwickelt. Und die hatten und haben auch immer noch eine Kindertanzabteilung. Und da meinte sie dann, da wäre ich also gut aufgehoben. Ich hatte überhaupt null Ahnung, kein Schimmer. Und sie hat mich dann da reingesteckt. Und das war aber ein Glücksfall für mich.
Wie alt warst du da?
Ja, vielleicht 10, 11, sowas. Das war also wirklich Glücksfall für mich.
Und das war nicht komisch für dich irgendwie mit dem Tanzen und so? Weil was die anderen Jungs dazu gesagt haben? Ne?
Aber irgendwie war es auch schön. Also das, ich war da der einzige Knabe dort. irgendwie war es auch schön und es hat mir Freude gemacht, auf alle Fälle, weil es hat ganz viel mit dieser Frau zu tun gehabt, mit der Lilo Schaller, die auch schon längst tot ist, Lilo Schaller, und sie hat das über einen sehr, sehr spielerischen Aspekt uns abgeholt, die Kinder dort. Also wir haben sehr viel improvisiert, wir haben es gar nicht so über dieses sogenannte klassische Ballett oder über diese Körperdisziplin, sondern sie hat das über die Freude gemacht und sie hat da etwas ganz, ganz Wichtiges in einen Samen gelegt in mich hinein, nämlich, dass es einfach immer wieder nur Spaß machen muss und sollte. Also das wirklich, es gibt diesen vielleicht abgedroschenen Satz, also Tanz ist Ausdruck von Lebensfreude. Mhm. Wenn man da wieder hingeht, immer wieder, bei trotz aller harter Arbeit, ne, dass es wirklich ein Geschenk ist, mit seinem Körper als Instrument benutzen zu dürfen. Das ist ein Geschenk. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und wenn man diese Freude immer wieder erleben kann, ist es also wunderbar. Genau. Und sie hat das gemacht und damit begann dieser Weg. Vom kleinen Rainer zum...
Das war dann was, was du dir schon bald mal so vielleicht sogar als Lebensweg vorstellen konntest.
Ja, oder? Das Tolle war, also sie hat dann auch ein bisschen so, eben weil wir so eine Großfamilie war, die Lilo Schaller auch ein bisschen so eine mütterliche Seite also eingenommen und hat gesagt, so Rainer, du wirst jetzt Tänzer. Mhm. Ich organisiere das mal jetzt für dich.
Okay.
Und hat dann irgendwann mit schweren Herzens, also weil ich natürlich auch, weil wir viele schöne Dinge dort gemacht haben. Wir waren also auch richtig unterwegs, haben Tänze gezeigt und war eine gute und eine sehr, sehr kreative Zeit und eine fröhliche Zeit. Und sie hat dann irgendwann in der Ballettschule in Leipzig angerufen und hat gesagt, passt auf Leute, hier ist die Lilo Schaller, ich schicke euch morgen einen Jungen und es wäre schön, wenn ihr den nehmt. Und normalerweise gibt es bei Ballettschulen immer sehr, sehr strenge Aufnahmeregeln.
Ja, ja.
Und dann bin ich dorthin, ich habe gesagt, ich bin der Rainer, ich komme von der Lilo Schaller. Ja, ja, geht in Ordnung und du bist eingenommen.
Super. Das, weißt du, was das Schöne ist? Dass du mir alle meine Fragen gleich beantwortest, ja, so ohne dass ich sie gestellt habe. Das finde ich toll. Weil genau das war nämlich tatsächlich so ein Ding, was ich mich gefragt habe, wie bist du denn da reingekommen? Wie lief denn das damals vonstatten? Aber dann war die Empfehlung einfach Visitenkarte genug, oder?
Genau. Sie sagt, ich bin die Lilo und schicke euch jemanden und damit war ich sozusagen in meiner Tänzerkarriere beinahe angekommen.
Ich habe mich dann jetzt versucht, ein bisschen auch einzulesen und habe festgestellt, dass in der DDR Tanz, wie man hört, auch ganz gut gefördert und vor allem auch das Ballett hat einen sehr hohen Stellenwert.
Ja.
Allerdings wahrscheinlich eher das Klassische, nehme ich an.
Absolut. Und das war dann schon ein bisschen auch dramatisch. Also habe ich dann im Nachhinein oder eben während meines Weges festgestellt, dass ja eigentlich, vor allem dann später in Dresden habe ich das ja festgestellt, dass der deutsche Ausdruckstanz mit Palucka, mit Wickmann und diese in die Schule, die ich gekommen bin, die Räume, die sind von Mary Wickmann gegründet worden. Wickmann ist eine, neben Palucka, eine der Damen, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einfach den deutschen Ausdruckstanz, man kann schon sagen, erfunden, entwickelt und zelebriert haben. Und sie hat in Leipzig eine Räume gehabt und in diese Räume sind wir rein. Das war also die Leipziger Ballettschule. Das heißt, es war also auch eine Aura. Aber was wir gemacht haben, war eben nicht der Stil von Wickmann, sondern es war der knallharte Stil der russischen akademischen Schule. Die durchaus ja auch Vorteile hat, aber es war dann schon ein bisschen, also dass wir diese Seite des modernen Ausdruckstanz also nur so am Rande mitbekommen haben, war durchaus, aber ich durfte das später noch entdecken.
Okay, ja, deine Vorliebe, die zeigt ja auch, das zeigt jetzt auch deine bisherige Arbeit in Ulm, ist ja eher eben der moderne Tanz, da bist du zu Hause und nicht das klassische Ballett. Jetzt interessiert mich doch aber, wer hat dir das letztendlich nahegebracht, beziehungsweise auch beigebracht?
Der Körper.
Okay. Also du selber quasi.
Ja, nicht ganz. Nein, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe wirklich mich erstmal wirklich mit dem russischen klassischen Tanz auseinandergesetzt. Das also dann in 5 Jahren dieses Studium in Leipzig dann wirklich knallhart trainiert. Und das ist wirklich eine sehr harte Schule, die aber den Körper sehr gut formt. Und habe dann auch, bin dann hatte die große Freude, nach Dresden kommen zu dürfen und die Eröffnung der Semperoper mitzumachen. Habe dort dann auch als Solotänzer weitermachen können und habe dann wirklich im Prinzip fast 14 Jahre nur klassisch getanzt, bis dass die Mauer fiel. Und damit war der große Bruch in meiner Karriere, in meinem Umgang mit mir selbst, mit meinem ganzen Verständnis von den Dingen, die ich gemacht habe, war der Bruch dann auch da. Ein sehr schmerzhafter Bruch, weil es hieß ja auch Dinge, die ich eigentlich kann, die ich mag. Also ich war schon sehr gut in dem, was ich da getan habe, war auch gefeiert, war angenommen, war anerkannt und dann kamen Leute und sagten, ja, ist alles ganz schön, aber vergiss das bitte. Vergiss das, du musst komplett neu denken oder du bist am Ende, ja. Und man gibt natürlich ganz ungern Dinge auf, die man gut kann, indem man sich auch gut gezeigt hat, indem man die Leute auch einen so gekannt haben.
Gemocht haben,
gefeiert haben durchaus auch. Und das war aber meine Rettung, dass ich gesagt habe, okay, ich fange eigentlich komplett nochmal neu an, Tanz zu lernen.
Okay.
Ja.
Du bist 84 bist du an die Semperoper gekommen, genau, nach Dresden, das war dann damals. Und du hast auch zahlreiche Hauptrollen da getanzt, habe ich gelesen. Wie war das? Wurdest du berufen oder hast du dich beworben?
Ich habe mich beworben, beziehungsweise ein Lehrer hat mich auch empfohlen da nach Dresden. Mhm. Das Besondere, und du hast es vorhin schon mal angedeutet, also bei all den sehr komplizierten Dingen, die man immer wieder über die DDR sagen kann und muss und was ganz furchtbar war, aber was die Förderung von Kunst betrifft, war das schon eine sehr besondere Situation. Also ich habe für die ganze Ausbildung, für all die Dinge, die ich bekommen habe, also nichts geben müssen, sondern einfach nur mich selber. Mhm. Ja. Und die Situation Semperoper war dann schon eine sehr, sehr besondere. Also dass ich die Möglichkeit hatte, dort zu beginnen, das mit aufzubauen, sozusagen. Es war ja wirklich die Eröffnung dann 84 mit einem komplett neuen Team, dass ich zu diesem Team mit dazugehören durfte und. Das war schon eine sehr besondere, also auch eine sehr, ja, man spürte einfach den Geist, ne? Mhm. Das war ein sehr, sehr schöner und sehr besonderer Moment und gab keinerlei Einschränkungen. Also ich hatte zum Beispiel auch das Glück, eine Ausnahmesituation, dass wir mit einem ausgewählten Team von 10, 15 Tänzern, und das hatte keine politische, sondern hatte wirklich eine künstlerische Frage, dass wir dann gereist sind von Indien über Korea, Tunesien, Syrien. Wir sind also jeden Sommer unterwegs gewesen. Natürlich im Auftrag der DDR, aber das war mir wurscht, weil ich konnte mich als Tänzer zeigen. Ich konnte meine Kunst zeigen, ich konnte das zeigen, was ich kann. Das war schon ein sehr besonderer Moment, den ich da erleben durfte.
Ja, dort an der Semperoper bist du auch über die Wände hinaus geblieben. Wie es dir damit erging und welchen Weg du danach weitergegangen bist, das werden wir nach der nächsten Musik erfahren. Die Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz und im Netz unter freefm.de. Wir unterhalten uns gerade mit dem Direktor des Tanztheaters am Ulmer Theater, Rainer Feistl. Unsere letzte Station war die Semperoper in Dresden, Mitte, Ende der 80er Jahre. Eine Zeit, in der der Umbruch langsam in der Luft lag. War das bei euch an der Staatsoper Dresden auch in den Räumen gehangen? Wie hast du die Zeit des aufkommenden Umbruchs vor dem Mauerfall empfunden? Hast du da noch so ein bisschen Erinnerungen dran?
Ja, absolut. Also es ist eine ganz unruhige, aber im Positiven unruhige Zeit. Also wir haben, zu beschreiben vorher, dass eine absolute Stagnation, auch künstlerisch. Also es waren die letzten Jahre vor der Mauer waren eigentlich die dunkelsten Jahre für mich, auch künstlerisch als Tänzer, weil nichts mehr passiert. Es entwickelte sich nichts mehr. Es war wie festgefressen und ich war eigentlich schon, obwohl ich eigentlich noch in einer guten Verfassung war als Tänzer, war ich schon auf dem Wege zu sagen, du, ich mache jetzt noch ein Stück und dann ist gut. Okay. Ich höre auf. Es hat keinen Sinn. Wir haben König Lear gemacht noch und ich habe auch ein paar Videoaufzeichnungen davon. Wenn ich das sehe, auf der einen Seite tolles Thema und aber wenn ich sehe, wie wir das gemacht haben, dann denke ich mir, oh, schwierig. Also ich war wirklich auf den Punkt zu sagen, es muss irgendetwas passieren und dieses irgendetwas passieren lag also flimmern in der Luft und Dresden war ja wirklich auch eine der Städte, wo das eine explosionsartige Stimmung gewesen ist, also wo ganz viel passiert ist. Es ist aber eine ganz fast tragische Geschichte für uns gewesen. Immer wo die Montagsdemos gewesen sind, haben wir immer Vorstellungen gehabt. Es war, also als hätte man das gewollt. Also ich habe das auch nie verstanden, warum genau immer am Montagabend wir tanzen mussten. Aber das war wirklich ein Zufall. Es war jetzt nicht etwas, was organisiert war, sondern es war einfach spielplantechnisch nicht anders hinzubekommen. Und ich habe dann einfach versucht, danach wenigstens mit auf die Straße zu rennen und diesen Moment auf die Straße zu gehen. Und es gibt eine ganz andere Situation als vorher, die man gewohnt war. Das ist also ganz ruhig, ganz friedlich, ganz geordnet, ganz gesittet, alle so. Und auf einmal ist da so eine Anarchie, aber eine positive Anarchie. Es ist, rennen die Leute und es ist irgendwas und Autos fahren und irgendwas war, also sehr auch gefährliche Momente. Also ich kann mich erinnern, wie da wirklich Lastkraftwagen an Militärfahrzeugen an mir vorbeigeheizt sind, wo ich dachte, was passiert hier? Was ist das? Keiner hat es ja auch richtig verstanden, was hier passiert. Es hat ja keiner einen Plan gehabt in dem Sinne, wir machen jetzt das und wir machen jetzt das, sondern es ist eine Energie gewesen, die sich verselbstständigt hat. Das muss man ja auch immer wieder vor Augen halten. Es gab niemand, der gesagt hat, wir haben jetzt 10 Punkte, sondern es ist aus dem Punkt, aus dem Tun ist dann etwas entstanden, ja. Die Runde der 20 Leute, die sich dann zusammengesetzt haben, so, passt auf, wir hören jetzt auf, wir müssen dann miteinander reden, mit den Polizisten reden, dass hier nicht das eskaliert. Das ist ja immer aus Situationen entstanden, ne. Auch Künstler haben dort der Kurt Masur in Leipzig eine ganz wichtige Rolle gespielt, und es war auch angenehm zu hören, zu sehen und zu wissen, dass es also nicht irgendwelche Leute waren, sondern dass es einfach auch Künstler sich da sehr reingehängt haben und gesagt, so, kommt Leute, erstens, wir müssen reden und zweitens, wir müssen etwas verändern. Also das war schon eine sehr, sehr, sehr besondere Situation. Unangenehm oder sagen wir mal, im Alltag hat sich das dann sehr, sehr stark bemerkbar gemacht. Es gab ja dann diese Möglichkeit oder diese Nichtmöglichkeit, über Ungarn das Land zu verlassen, oder das haben viele versucht. Und ich kann euch sagen, jeden Tag waren ungefähr 5 Tänzer weg.
Okay,
und wir waren nicht mehr spielfähig. Aha. Es hatte auch eine gewisse Tragik, ne? Ja. Weil wir waren einfach ja Semperoper und wir wollten ja weiter spielen, wir wollten ja weiter tanzen, und wir wussten nicht, wer ist morgen noch da. Also das war auch ein schwieriger Moment einfach, ne? Überhaupt den Spielbetrieb weiter. Und dann gab es aber dann doch noch ein Dramatik, als dann alles sehr klar war, dass das so, dann war Kohl in Dresden mit den blühenden Landschaften und dieser Ruf nach der Vereinigung und nach der D-Mark und dann ging das ja sehr, sehr rasant, und dann ging einfach eine Tür auf für die Semperoper und es kamen viele neue Leute, sehr viele neue Leute, gute Leute und weniger gute Leute, es kamen viele gute Leute, die einfach mal einfach gehört haben, Semperoper, ist so traditionell, hat so eine Geschichte, dieses Haus, es hat so tolle Bedingungen, wir würden gerne dort arbeiten wollen. Das war ein großartiger Neubeginn, auch für mich. Ein schwieriger, aber ein sehr großartiger Neubeginn.
So, und dann war es 1990,
ja.
Fiel die Mauer, schwupps, war die Welt offen.
Ja.
Oder wahrscheinlich aus eurer Sicht auf jeden Fall so. Und irgendwie vieles auf Anfang, wie du gerade auch gesagt hast, das Ziel vermeintlich erreicht. Wie ging es dir selbst denn damit?
Gut. Also ich habe, wie gesagt, kam aus dieser Situation, dass ich eigentlich wie gelähmt war und müde war. Mein Körper war müde, mein Geist war müde. Alles war wirklich so, dass ich gesagt habe, es muss irgendetwas passieren. Und dann ging, wie ich auch schon dieses Bild benutzt habe, es ging die Tür auf und es kam ganz viel. Wir bekamen den Christoph Albrecht als Intendant, und es war ein Glücksfall, weil Christoph Albrecht war ganz viele Jahre, also ich glaube 30 Jahre, war er der Ballettmanager von John Neumeier. Also der Ballett-Ikone überhaupt. Ne? Der gute Mann ist jetzt 80, hat wieder einen Vertrag unterschrieben in Hamburg. Ist also jetzt schon Legende über Legende. Und Christoph Dittrich war an Neumeyers Seite ganz lange Ballettbetriebsdirektor. Und dieser Mann kommt nach Dresden und wird Intendant. Und das ist ein Glücksfall gewesen. Und dieser Mann sagt, okay, wir gucken, was mit euch passiert. Wir werden sehen, wie ihr euch entwickelt. Aber ich werde euch auf alle Fälle neue Leute vorsetzen, beziehungsweise neue Leute holen, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Und dann war eigentlich fast alle halbe Jahre kamen Leute, wollten mit uns arbeiten. Wir haben versucht, uns zu öffnen, was durchaus ja auch immer Reibung auch manchmal gegeben hat, weil es gab auch so, wenn ich das jetzt so mal sagen darf, so Neumeyer-Kluge, die uns dann zeigen wollten, so ist die Kunst. Auch so seltsame Geschichten gab es aber auch, ne? Die jetzt kamen, sagen so, also alles, das ist komisch, was ihr gemacht habt, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also solche Leute gab es auch, aber es gab im Wesentlichen einfach ganz, ganz großartige Erfahrungen, die mich dann sehr, sehr geprägt haben.
1996 hast du dann das erste Mal auch als Choreograf agiert. Ein großer Schritt, endlich seine eigenen Vorstellungen, Bewegungen auf die Bühne zu bringen, nehme ich an, oder?
Ja, absolut. Also das war natürlich auch im fortschreitenden Alter mit dem Tänzer und sein, ist es ja so, dass das der Körper dann das nicht mehr hergibt, was man machen sollte oder was man machen muss. Ne? Und das merkte ich schon und merkte auch, dass eine gewisse Wiederholung dann doch trotz aller neuen Impulse eine Wiederholung eintreten könnte, und bin ein Weg gegangen, den ich eben da in dieser Tanzschule Schaller irgendwo bekommen habe, einen Impuls, nämlich über Improvisation. Ich habe angefangen, also mir Partner zu suchen, musikalischer Art oder tänzerischer Art, und wir hatten damals in Dresden einen Raum, es war die Wickmann-Schule, und den konnten wir uns mieten oder da konnten wir rein, und das ist ein schöner, großer Raum mit vielen Plätzen, wo Leute zuschauen können, aber eben ganz im Werkstattcharakter, und dort habe ich einfach Improvisationsabende gegeben.
Okay.
Ja, und das hat ungeheuer Spaß gemacht. Und jetzt muss man noch etwas sagen zu Dresden. Dresden wird ja immer auch das Tal der Ahnungslosen bezeichnet. Warum ist das so, liebe Hörer? Und zwar, man konnte überall in der DDR Westfernsehen empfangen, aber in Dresden nicht. Die Kehrseite davon war aber, die Theater waren voll.
Auch nicht schlecht, ne?
Die Theater waren voll. Die Theater waren voll. Und es haben wirklich Koryphäen wie Wolfgang Engel und Harry Kupfer und Leute haben, also großartige Leute haben in Dresden gearbeitet an der Oper und am Schauspielhaus. Und die Theater waren voll. Und wir haben natürlich, diese Regisseure haben natürlich immer versucht, mit ihren Stücken auch ein Stück weit die DDR zu spiegeln und das Ganze zu unterwandern. Das waren also sehr, sehr kreative Zeiten, die wir da hatten. Genau, und ich habe über diese Improvisationsabende zu mir gefunden und dachte mir, ey, da ist ja noch was, da könnte man ja noch was probieren. Mhm. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, über eine Matinée de la Danse, hat der damalige Direktor dann erfunden, der gesagt, pass auf, du kannst alles benutzen, die gesamte Kompanie, du kannst machen, was du möchtest, du bist völlig frei, es findet nur ein einziges Mal statt und du kriegst kein Geld dafür, okay. Mach los. Und das war meine Chance.
Ja. Es verging dann noch ein Jahr, bevor du 97 das erste Mal gewechselt hast. Und zwar wurdest du zu den Landesbühnen Sachsen berufen. Ne? Ja. Das ist Deutschlands zweitgrößtes Reisetheater mit einem Stammhaus in der Nähe von Dresden. Und zwar in Radebeul. Ja. Also zumindest räumlich um die Ecke.
Absolut.
Kreiertest du dann für das Ensemble in jeder Spielzeit unter anderem zwei Ballettabende sowie Choreografien. Auch für den Dresdner Zwinger, habe ich gelesen. Ja. Klingt recht amtlich alles. Da ging es dann also auf Tour durchs Bundesland, oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also ich durfte üben. Es war einfach der Glücksfall. Weißt du, es ist so, wenn du Tänzer bist, hast du vor allem die Verantwortung für dich selbst und du bist, Verantwortung für dich selbst. Du hast die Pflicht, für dich selber dich immer in Form zu bringen. Jetzt gab es die Möglichkeit eben durch diese Matinée de la Danse, das hat gut funktioniert, ich ging gut durch die Presse, auf einmal bekam ich einen Anruf von einer Dame, die sagte, ja, ich bin hier die Sekretärin von Herrn Schmidt und der Herr Schmidt ist der Intendant von der Landesbühne Sachsen, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und da sagte er, wir suchen händeringend Direktor, hast du nicht Lust? Ich war da 36, 35 nochmals oder sowas, also ich war sehr jung. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung gehabt, ja. So von heute auf morgen verantwortlich sein für 13 Tänzer. Das war also auch ein Schritt, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was jetzt eigentlich passiert. Ne? Es war gar nicht so die Frage Künstler. Ich hatte schon ein paar Ideen, was man machen könnte und da war eine ganze Menge da. Aber wie man dieses Ganze organisiert, wie man mit Leuten umgeht, wie man das führt, wie man ein Ensemble führt, das war eigentlich dieser große, wunderbare, schöne Moment für mich in Landesbühne Sachsen. Und du sagtest schon, es ist am Rande von Dresden und es muss man sich aber ganz, ganz, es ist ein absolut, bis zum heutigen Tag, ein absolut toll funktionierendes Theater, was durchaus viel unterwegs ist, was aber den Vorteil hat durch viel unterwegs sein, man lernt mit Reduzierung so umzugehen, dass man trotzdem kreativ ist, also durch Weglassen, was ja im Tanzbereich sehr wichtig ist, durch Weglassen, weil das eben unterwegs sein muss, durch Weglassen trotzdem viele Dinge erzählen zu können und diese Stücke, wir haben sie dann eben 14, 15 oder mehrmals gespielt, also nicht bloß wie normalerweise am Stadttheater, achtmal, dann schmeißen wir sie weg, sondern wir haben ein Stück dort 14 Mal gespielt und es war absolut zum Üben das Beste, was mir passieren konnte. Das war also eine sehr, sehr gute Zeit. Noch ein Wort zum Dresdner Zwinger. Also das ist, wer noch nicht in Dresden war, ist also im Zentrum von Dresden hat sich der August dort etwas ganz Wunderbares, ein Spielzeug hingesetzt, gleich gegenüber die Semperoper. Und dieses Spielzeug, wo also die meisten Porzellansammlungen und andere Sammlungen drin sind, ist also ein ganz ruhiger, beschaulicher, barocker Ort. Und in diesen im Zentrum davon, in da drin ist ein großer Innenhof und ich hatte immer das Gefühl, mit diesem Innenhof könnte man was machen und dann habe ich einfach das Ballett im Zwinger wiederentdeckt, das gab es schon mal in den 80er Jahren und wir haben dort immense Erfolge gefeiert. Ich habe dort mit 13 Leuten von Juli bis Oktober manchmal 50 Vorstellungen gespielt und es war beglückend für alle. Wir haben jeden Abend eine Stunde, ich habe dort auch viel lernen und üben können, nochmal choreografisch. Wir haben da fast jeden Abend von wie ich schon sagte, von Juli bis Oktober immer so eine Stunde 10, tänzerische Serenade nannte sich das und es war ein Traum. Es war mit die beste Zeit, die ich da erleben konnte für mich selber und für die Tänzer, weil du so viel Anerkennung und so viel Zuspruch zu bekommen und so viel Liebe zu bekommen, war einfach eine sehr schöne Sache. Und immer unter dem Aspekt, ich kann üben, ich kann herausfinden, wie geht das, weil du kannst Choreografie, kannst du nicht lernen, du kannst es nur über Machen herausfinden, wie es geht. Und das war für mich ein absoluter Glücksfall, dass ich das machen konnte.
Ihr hört wie alle vier Wochen die Theaterplattform auf FreeFM. Und weil es eigentlich gerade so nett ist und weil mein Gegenüber, der Rainer mit EI, so viel zu erzählen hat, bin ich jetzt auch so ein bisschen aus meinem Konzept gekommen. Du hast mir so interessante Dinge erzählt. Zuletzt waren wir jetzt tatsächlich gerade immer noch an eigentlich in wo waren wir? Am Zwinger waren
genau,
wir, ja.
Wir waren
die nächste Station war dann Chemnitz. Ja. Da bist du tatsächlich du bist 16 Jahre lang in Dresden geblieben, genau. Sowas. Und dann bist du nach Chemnitz. Ja. Ich kürze da jetzt einfach mal
ab. Wir springen mal 10 Jahre.
Die nächste Station war dann tatsächlich mal raus aus dem Osten, runter in den Süden, rein zeittechnisch. Wie kamst du eigentlich nach Ulm?
Wie kam ich nach Ulm? Also das ist schon auch durchaus dramatisch, vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es war ganz wichtig nach dieser sehr langen Zeit an Landsbühnen Sachsen, die wirklich extrem gut war. Also ich habe da wirklich eine richtig schöne Zeit. Aber es war klar nach 10 Jahren, ich muss da eigentlich weg. Weil nach 10 Jahren war mir auch klar, das ist jetzt nicht Zufall, dass ich ein Stück kreieren kann, sondern ich kann es tatsächlich. Also ich habe mir dann durch das, was ich getan habe, wir haben dann eine super Schwanensee-Geschichte gemacht, eine ganz verrückte, aber die ist so toll angekommen. Und ab diesem Moment war eigentlich klar, egal was ich mache, die Leute lieben es, die kommen. Also es war auch ein sehr schöner Moment. Ich habe also ganz viel zurückbekommen. Aber auf der anderen Seite war mir auch klar, jetzt, Alter, jetzt musst du gucken, dass du da wegkommst. Und das Problem ist aber an Kleinhäusern, wenn du da einmal bist, kommst du durchaus sehr schwer weg. Und dann gab es einen Glücksmoment, ich versuche mal ganz kurz das zu fassen, dass ein guter Bekannter, Christoph Dittrich, ist berufen worden als Intendant nach Chemnitz. Und den habe ich einfach ganz vorsichtig gefragt, könntest du dir vorstellen, mittelfristig dort mich als Choreograf zu haben? Und er hat dann ja gesagt, wir machen das. Und es hat sich anfänglich sehr, sehr gut entwickelt. Ich hatte ganz andere Möglichkeiten dort, eine riesige Bühne. Ich hatte 20 Tänzer dort zur Verfügung und habe dort in den 5 Jahren, die ich dort war, habe ich 13 Stücke kreiert, davon 7 Uraufführungen. Und dann hat sich aber, das ist auch normal, dass sich Dinge verändern, dass der Christoph Dittrich, der Intendant, gesagt hat, pass mal auf, wir müssen ein bisschen in eine andere Richtung gucken. Und diese Richtung, wo er hingucken wollte, war nicht meine Richtung. So dass sich das ein bisschen, dadurch, dass wir auch noch befreundet sind, war das durchaus ein sehr schwieriger Moment für 2 Männer. Ja, er hat mich geholt und dann plötzlich merkten wir nach 3 Jahren, er will woanders hin und ich habe gesagt, da gehe ich nicht mit. Ja, und das war wirklich ein schwieriger Moment auch in meinem Leben. Das ist also ein richtiger Bruch, den es dort gibt.
Okay.
Ja, wo ich dann auch Einschnitte hatte Kompromisse machen musste, die mir nicht so sehr gut getan haben. Und jetzt hatte ich einfach die Entscheidung. Jetzt war ich in einer Lebenssituation, wo ich sagen könnte, ich kann das jetzt aussitzen und bekomme für nicht viel Arbeit relativ viel Geld. Und habe aber ganz schnell gemerkt, dass das nicht gut ist für mich und habe dann irgendwann, habe ich wirklich an der Ostsee in einem Zelt gesessen.
Okay.
Und habe mir eine Auszeit genommen mit einem ganz ollen Laptop, der eigentlich nicht richtig funktionierte. Habe dann Bewerbung geschrieben. Mein Name ist Rainer Feistel. Ich bin schon das und das und ich habe das und das gemacht und ich wusste durch Bekannte, dass 3 Stellen in Deutschland neue Direktoren suchen und an diese 3 Stellen habe ich mich einfach beworben.
Okay, und einer davon war Ulm.
Einer davon war Ulm. Und da ich den Roberto gut kannte, habe ich mir das schon ein bisschen gewünscht. Ne? Ich habe mir schon gewünscht, das ist ein Stadttheater, da habe ich viel Erfahrung mit, ich kann auch mit wenig Leuten relativ gut umgehen und kann mit wenig Leuten, und das ist ja eine Fähigkeit, die du haben musst. Die Ulmer, die wollen ja, und das finde ich total richtig, die wollen ja nicht einen Abend haben, der aus 10 kleinen Stücken besteht. Das kann man mal machen, aber es ist doch viel besser, und der Roberto hat es vorgelegt, dass wir Stücke haben mit großen Titeln. Roberto hat Dornrösten fast als letztes hier gemacht, und es hat dann mit 11 oder mit 10 Tänzern gemacht. Das war die Vorlage, und ich wusste, ich kann das auch. auf meine Art, ja. Also so eine Fähigkeit zu haben, mit großen Themen so umzugehen, dass sie trotzdem mit wenig Leuten funktionieren. Ich wusste, dass es funktioniert und habe so sozusagen in das Universum hinausgeschickt. Es wäre schön, wenn die Ulmer mich haben wollen. Ja. Und das hat sich erfüllt.
Und du warst dann in einer Situation, dir eine eigene Kompanie zusammenstellen zu dürfen. War das das erste Mal, dass du diese Möglichkeit so hattest?
Also, in diesem das Film? War wirklich das erste Mal. Und jetzt darf ich vielleicht nochmal auch in die Klammer sprechen. Herr Metzger, unser neuer Intendant, hatte eine große Bitte an mich, die ich auch total verstanden habe. Normalerweise ist es wirklich so, ein neuer Direktor kommt, haut die alte Kompanie raus, die werden alle entlassen und es ist sehr dramatisch für alle. Und er hatte die Bitte, lieber Feistel, guck doch mal, ob du von der Scafati-Kompanie 6 Leute übernehmen kannst. Und dann bin ich hier angereist, habe mir die Leute angeguckt, ich finde die sehr gut, ich kannte sie auch schon von Ballettgalas, die immer in Deutschland stattfinden, war sehr beeindruckt von dem hohen Niveau und auch von der sehr schönen menschlichen Seite dieser Tänzerin, habe mit allen gesprochen und habe ihnen angeboten, pass auf, ich hätte große Lust, mit dir weiter zu tanzen, aber Roberto hatte eben in Trier die Möglichkeit, auch neu auf Null zu gehen und hat einfach seine Leute mitgenommen, sodass ich tatsächlich in diese wunderbare Möglichkeit und Situation gekommen bin, nicht mit einem großen Drama zu beginnen, sondern mit einer großen Hoffnung zu beginnen, die da heißt, ich habe die Möglichkeit, 5 bzw. 10 Tänzern, fünf Männern und fünf Frauen eine große neue Möglichkeit hier in Ulm mit mir gemeinsam zu geben, als Tänzer zu starten. Das war toll. Das ist toll. Ein großes Abenteuer, ein wunderbares Abenteuer und eine beglückende Situation.
Hier bei Radio Free FM. Wir sind schon wieder fast am Ende und es macht immer so viel Spaß, mit den Theaterleuten zu reden. Heute ist mein Gast ein zweiter Rainer sozusagen, der Rainer, der mir gegenüber sitzt mit E. Rainer Feistel, der ist Direktor des Tanztheaters. Wir haben gerade drüber gesprochen, du hast ja jetzt hier, da hattest du die tolle Möglichkeit, dir deine eigene Kompanie im Prinzip zusammenzustellen. Du hast das vorher ganz kurz am Rand angeschnitten, jetzt mal die Frage, also wie viele Tänzerinnen und Tänzer hat die Kompanie? Machst du da tatsächlich wirklich so einen 50-50-Anteil?
Ja, absolut, ja. Also wir haben 5 Männer und wir haben 5 Frauen.
Gibt es da Vorlagen für oder ist das einfach so ein Ding, was du möchtest?
Das ist vom Stellen, ja, ich würde gerne mehr, das ist ganz klar, da könnten wir Belastung besser verteilen, das ist ganz klar, aber es ist einfach vom Stellenplan so eingerichtet, dass es einfach diese 10 Stellen gibt.
Okay.
Punkt aus.
Okay. Und da ist für dich aber auch gesetzt, 5 Frauen, 5 Männer.
Ja, das bietet sich schon so an, ja, weil es gibt dann gerade auch jetzt für Evita sind sie in der Vorbereitung, dann hast du einfach 5 Paare. Mhm. Also, ne? Oder es wird nächstes Jahr, um einfach mal ein bisschen zu sagen, es wird dann nächstes Jahr auch einen Opernball geben, dann habe ich einfach 5 Paare für einen Walzer. Also das anders zu machen, würde nicht gut sein.
Okay. Du hast ja eine Truppe, ich habe irgendwo so einen kleinen Clip mit dir gesehen aus dieser Zeit, als das zusammengestellt wurde, irgendein anderes Medieninstitut hat das aufgenommen. Du hast ja eine Truppe zusammengestellt, die wirklich aus der ganzen Welt kommt. Weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Nationalitäten in deiner Kompanie?
7 Nationalitäten.
Okay, super. Ja, bei 10 Leuten?
Bei 10 Leuten.
Das ist 20, oder?
Cool, ne?
Welche Sprache wird gesprochen?
Ja, es wird Englisch gesprochen.
Englisch, vorrangig Englisch. Ja. Sonst.
Ja. Na, ich unterlaufe das immer ein bisschen, ich komme da mal mit ein bisschen sächsisch rein.
Achso. Verstehen die denn auch alle, ne?
Nein, sie gucken mich mit großen Augen an, aber da ja der Tanz eine Körpersprache hat, ist das also dann auch nicht wirklich ein großes Problem. Es ist eher ein großer Spaß.
Das Spannende ist ja, manchmal ist es ja auch so, ne? Also ich glaube, das kennt jeder so, wenn man sich dann ärgert oder aufregt, dann verfällt man plötzlich in den Dialekt, ne?
Ja, oder man sucht den Dialektdirektor auch als Mittel. Ne? Das ist auch schön. Das geht auch gut.
Und dann gucken sie dich alle an, verstehen nicht, welche Beleidigung du gerade abgelassen hast. Und
nein, das findet sowieso nicht statt.
Nein, das war ein Scherz. Nein. Eure erste Produktion war das Stück Gesichter einer Großstadt, ein Tanztheater, das du selbst geschrieben hast.
Ja,
ist das richtig?
Also,
ne? Beziehungsweise nennt man das eigentlich beim Tanztheater Schreiben?
Ich entwickle die Stücke. Also Schreiben ist es ist eine Spezialität, aber das hat der Roberto schon so ein bisschen den Weg gezeigt, beziehungsweise es war seine Spezialität, dass wir wirklich versuchen, wir nehmen Themen und transformieren sie für uns neu oder anders oder noch besser erklärt ist, es ist einfach so, dass wir versuchen oder ich versuche, eine Geschichte für mich komplett neu zu entdecken, so dass sie, also auch die Dinge, die mir wichtig sind, in Vordergrund kommen. Und das hat, also manchmal kommt die Inspiration von der Musik, manchmal kommt sie von der Literatur, manchmal kommt sie eben wie damals damals von den Edward Hopper Bildern.
Genau, du hast ja dich an den Gemälden genau.
Und jetzt haben wir gerade die Premiere vor knapp 3 Wochen gehabt mit dem Märchenstoff von Wilhelm Hauff, Das kalte Herz. Mhm. Und natürlich kann man nicht sagen, ich habe das umgeschrieben, nicht, sondern ich habe mich einfach mit dem Stoff beschäftigt und habe einfach gehört in mich hinein, was löst es in mir aus und wie kann ich das so erzählen, dass ich ganz nah an dem Stoff dran bin, aber trotzdem, dass es ein neues Stück entsteht und es scheint ganz gut gelungen.
Aber das Stück ist ja nicht ganz neu. Du hast ja schon mal aufgeführt und sogar 2017 den Sächsischen Tanzpreis dafür erhalten.
Also den Hopper, die Gesichter der Großstadt.
Ja, genau.
Gesichter der Großstadt. Habe ich, das war einfach auch eine Entscheidung, als ich hierher gekommen bin. Also ich wusste, es gibt so viele neue Dinge, also auch eine neue Kompanie. Wenn du jetzt noch eine neue Kreation machen willst, sei vorsichtig, das ist Quatsch. Sondern nimm etwas, was sehr gut funktioniert hat, was auch nicht verbraucht ist. Wir haben das in Chemnitz leider nicht sehr oft spielen können. Mhm. Und in dem Moment, wo das andere Tänzer tanzen, hat das sofort sowieso eine andere Dimension. Es hat nie immer was mit dem zu tun, was es mal war. Deswegen war die Entscheidung damals da, dass ich sage, okay, wir nehmen diesen Abend mit rein. Den zweiten Teil hatte ich auch neu gemacht. Und alles, was danach passiert ist, ist aber komplett neu.
Ja, okay. Ja. Du hast für dieses Stück auch Musik verwendet, wie zum Beispiel von Frank Sinatra oder Michael Newman.
Ja.
Ist das eigentlich Musik, die du auch privat gerne hörst?
Ja, das ist eine große Tragik. War das eine große Tragik? Also in dem Moment, wo ich Musik benutzt habe, kann ich sie privat nicht mehr hören.
Oh, okay.
Ja, ich verstehe. Ist vorbei. Aus.
Schluss.
Kann das nicht. Nee, dann, das ist dann Schluss. Weil du siehst dann immer die Bilder und du hast dann immer, spürst auch die Mühe ein bisschen dahinter und so. Das ist ein bisschen tragisch, weil da ist auch sehr schöne Musik dabei gewesen. Okay. Ja. Nein, das ist dann
gewesen.
Naja, wenn dir so ein Stück dann abgespielt ist, dann versucht man sofort zu erinnern, ja, da hast du das gemacht und dann bist du darüber gelaufen oder sowas. Und es ist dann einfach die Freude an dem Genuss ist dann ein bisschen weg.
Ja. Was ist so, was hörst du denn so privat, wenn du Musik hörst?
Ja, also querbeet. Also ich darf und will mich gar nicht festlegen. Ich bin ein begeisterter Radiohörer, haben wir vorhin schon festgestellt. Ich werde jetzt Fan auch von euch werden. Ja, und ich wäre dumm, wenn ich mich festlegen würde, weil für alle Kreationen, die ich mache, alle neuen Kreationen, und da werden viele kommen, brauche ich natürlich immer den wichtigsten Partner neben den Tänzern, ist die Musik. Und da sich festzulegen auf eine Sache, wäre Quatsch. Sondern ich bin ganz offen, ganz breit. Und sobald da etwas ist, was spannend ist, dann versuche ich da irgendwie den Titel mitzuschreiben, um zu gucken, was könnte irgendwann mal auftauchen. Und es ist wirklich so, ich habe eine große Sammlung sozusagen, ne, von allem, was es gibt, ne, und irgendwann greife ich da in die Sammlung rein.
Ja, du, ich gucke auf die Uhr und tatsächlich geht hinten die Tür auf und die Kollegen von Caravellas kommen schon langsam zur Tür rein. Das heißt für uns
Wir wollen Platz machen.
Ja, wir müssen Platz
machen. Wollen,
ja,
wir wollen.
Ob wir wollen oder nicht. Ne? Ich hätte noch mal eine Stunde weiter mit dir plaudern können, aber...
Lass uns den zweiten Teil machen.
Vielleicht in einem Jahr?
In einem Jahr, das ist eine tolle Verabredung.
Ja, genau.
Wir treffen uns in einem Jahr wieder.
Genau.
Mal sehen, was passiert ist.
Mal sehen,
das finde ich ganz toll.
Ja, super Idee. Ja, das war die 60. Theaterplattform im Mai 2019. Zu Gast im Studio war heute der Direktor des Tanztheaters Rainer Feistel. Am Moderatorenmikrofon war in den vergangenen Stunden meine Wenigkeit, Rainer Markus Walter. Ich bedanke mich recht herzlich für diese angeregte Stunde und sage mal Tschüss. Ne?
Dankeschön und wir sehen uns demnächst in diesem Theater.
Ja, genau. Ich wünsche weiterhin einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der Theaterplattform. Weiter geht's hier mit der Sendung Caravellas.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.